Schönen Dank für den Willkommensgruß. Ich habe auch Grüße mitgebracht von meiner Heimatversammlung in Klingenthal und eigentlich auch von meiner Frau. Die ist heute nämlich nicht mit. Folgende Begründung dafür: In den letzten beiden Wochen gab es bei uns in der Wohnung sehr viel Schnupfen und Husten und erhöhte Temperaturen bei ihr, bei mir. Ich konnte Silvester und Neujahr gar nicht in die Versammlung gehen und musste später auch noch mal zum Arzt, weil es nicht nachgelassen hat. Bei meiner Frau war es ähnlich und sie hat dann vorgestern zu mir gesagt, ich bin zu entkräftet, ich kann nicht mit verreisen. Meld mich ab in Chemnitz. Und der Herr hat's geschenkt, dass ich doch heute kommen konnte, aber das war auch wackelig. Gut, der Gedanke unschuldig schuldig mit Blick auf unseren Herrn ist ja eine komplizierte Gedankenführung. Aber sie stimmt. Auf der einen Seite war er unschuldig, keine eigene Schuld. Auf der anderen Seite schuldig wie kein anderer. Mit der Schuld einer gesamten Menschheit wird er zur Sünde gemacht, zum Fluch wird er und stirbt am Kreuz. Beides stimmt. Schuldig, unschuldig. Gibt's noch eine andere Sache, wenn wir über Golgatha nachdenken, die auch nicht ganz einfach ist, hängt aber damit zusammen. Schuldig, unschuldig. Von Gott verlassen in den letzten 3 Stunden der Kreuzigung und vom Vater begleitet bis zum Letzten. Das wahrscheinlich letzte Kreuzeswort: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er hat ihn genommen, weil die Beziehung ungetrübt und ungestört war. Äußerst rätselhaft, Geschwister. Von Gott verlassen, zur Sünde gemacht, wie der größte Verbrecher und vom Vater begleitet. Das Geheimnis kann keiner auflösen. Das können wir nur stehen lassen und sagen, es steht so geschrieben und das glauben wir. Aber darüber wollte ich nicht predigen. Das kommt vom Vorspann her. Ich möchte einen sehr bekannten Vers lesen aus dem Matthäusevangelium und einige Gedanken dazu sagen. Wir lesen Matthäus 5, Vers 13. Hier sagte Herr Jesus den Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Salz der Erde. Darüber will ich heute einiges sagen. Es geht also um einen bestimmten Wert der Jüngerschaft. Ihr seid das Salz der Erde. Das heißt durchaus, Christen haben Einfluss. Nicht durch Macht. Das wird auch nicht werden. Nicht durch Mehrheit. Das ist auch nicht versprochen. Und nicht durch Überlegenheit. Nein, Christen sind in der Gruppe gesehen mengen- und kräftemäßig unterlegen. Hören wir nicht gerne, ich weiß, ja. Wir wollen zu einer Gruppe gehören, die irgendwie überlegen ist, die mehrheitsfähig ist. Dahin steht uns meistens der Sinn. Aber nun sagt's ja die Bibel, Matthäus 7, Vers 14, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Ich kann's nicht ändern. Es ist heilige Schrift. Es steht so geschrieben. Schmaler Weg und es sind wenige, die ihn finden. Und trotzdem Ihr seid das Salz der Erde. Wir sind also im Welt- und Zeitgeschehen nicht überflüssig. Wir sind nicht unbedeutend. Wir sind etwas. Manchmal müssen wir allerdings lernen, dass wir nichts sind. Auch das sticht uns gewaltig. Das hat auch Paulus gelernt. Lesen wir 2. Korinther 12, mitten im Kapitel. Da sagt dieser Mann, er war in exponierter Stellung. Wenn ich auch nichts bin. Dahin hatten ihn die Korinther gebracht. Mit ihrer ungeistlichen Haltung, mit ihrem Widerstand, mit ihrem Widerspruch. Zu diesem geheiligten Selbstbewusstsein hatten sie ihn gebracht. Wenn ich auch nichts bin, ich ergänze, ich diene euch trotzdem. Aber das ist heute nicht die Gedankenführung. Heute geht's darum, dass wir erkennen, wir sind etwas. Ihr seid das Salz der Erde, Geschwister, natürlich nicht buchstäblich. Nein, wir sind doch kein Natriumchlorid, wir sind doch kein Calciumphosphat, wir sind doch keine chemischen Verbindungen, wir sind keine Mineralien, wir sind im buchstäblichen Sinn keine Salze. Wir haben ein Bildwort vor uns, einen bildhaften Ausdruck. Und der muss gedeutet werden. Es geht um eine sinngerechte Übertragung ins geistliche Leben. Was da steht, lesen wir. Ihr seid das Salz der Erde. Was gemeint ist, da müssen wir überlegen. Nachdenken. Erklären. Zumindest versuchen zu erklären. Es erschließen sich zumindest drei Bedeutungsrichtungen, wenn man Salz deuten will, mehr eigentlich. Ich sage jetzt nichts darüber, dass Salz ein Auftaumittel ist, dass man Salz auch benutzt, um eine Fahrbahn abzustumpfen. Darüber sage ich nichts. Aber drei Bedeutungsrichtungen, die uns eigentlich bekannt sind. Salz hat eine wasserlösliche, eine fäulnishemmende und auch eine geschmackgebende Eigenschaft. Oder man kann sagen, Salz ist eine wasserlösliche, fäulnishemmende, geschmackgebende Substanz. Und das wollen wir näher untersuchen und ich will versuchen, das geistlich zu deuten. Ihr seid das Salz der Erde. Na, was sind wir denn? Wie ist es gemeint? Salz also zunächst in der wasserlöslichen Eigenschaft. Wenn Salz in eine wässrige Lösung kommt, auch in eine Speise, verändert sich seine Konsistenz, seine Beschaffenheit. Es kommt zur Auflösung der kleinen Salzkristalle. Die Zacken und die Kanten verschwinden also. Und seht ihr, das hat schon geistliche Bedeutung. Christen in der Schule und im Dienst ihres Herrn verändern ihre Konsistenz, erleben Veränderung ihrer charakterlichen und gemütsmäßigen Beschaffenheit. Es verschwinden Zacken und Kanten bei ihnen, wie beim Salz. Es gibt also Auflösungserscheinungen im positivsten Sinn des Wortes. Und nicht nur beim Salz, wenn es ins Wasser kommt, auch wenn Christen in der Schule und im Dienst ihres Herrn Behandlung erleben, Veränderung erfahren, dass Zacken und Kanten verschwinden, wie bei den Salzkristallen. Ja, wie könnte man das jetzt deuten? Vielleicht so, dass abstoßende Charakterstücke, üble Wesenszüge verschwinden. Das wäre der Idealfall, den wir kaum erleben. Ich sag's mal mehr realistisch, dass abstoßende Charakterstücke, üble Wesenszüge verblassen. Und das hat schon hohen Wert, wenn das funktioniert. Ihr seid das Salz der Erde, das könnte man also zunächst so deuten, ihr seid veränderte Menschen, ihr seid geprägtes, bearbeitetes Personal im Gottesreich. Da las ich vor einiger Zeit einen recht interessanten Satz bei C.S. Lewis. Da hat er geschrieben, was Gott für uns tut, das tut er in uns. Na, da denken wir doch anders. Wenn Gott etwas für uns tut, dann öffnet er uns Türen, damit wir mit dem Evangelium vorwärts kommen. Dann ebnet er uns Wege, damit wir beruflich zurechtkommen. Dann gibt uns Gott Aufgaben, dass wir seiner Gemeinde dienen können. Und jetzt sagt der Luis, was Gott für uns tut, das tut er in uns. Zumindest zuerst und am allermeisten. Wir haben bloß oft diese Sicht nicht, denn wir denken doch, es wäre allerhand in Ordnung bei uns. Ja, die Veränderung unserer Konsistenz. Gott handelt in uns, will an uns arbeiten und da hat er die unterschiedlichsten Werkzeuge. Und manchmal sind es böse Menschen, die zum Werkzeug in Gottes Hand werden, um an uns zu arbeiten, damit Zacken und Kanten verschwinden, damit wir endlich zur Buße kommen, damit was zerbricht in unserem Leben. Oder es sind schwierige Mitarbeiter, denen wir nicht aus dem Weg gehen können, wir müssen mit ihnen umgehen. Oder es sind besondere Lebensumstände. Gott hat die unterschiedlichsten Mittel, um an uns zu arbeiten, um zu ändern, dass Zacken und Kanten verschwinden. Das kann dann praktisch so aussehen, dass aufbrausende Leute ruhiger werden. Aber auch zaghafte mutiger, aggressive milder und verschlagene ehrlicher. Geschwister, Verschlagenheit ist auch Kante, wo andere sich dran reißen, wenn sie es merken. Nicht bloß, wenn einer laut wird, auch wenn getrickst wird. Und es geht sehr nett und angenehm zu. Auch das ist Kante. Das sind Zacken. Ach, wie viel heuchlerisches Geschick steckt doch in uns. Da muss man sich manchmal wirklich drüber wundern. Da hört man, ja, wir hatten gute Gespräche. Ach, wisst ihr, das ist überhaupt kein Kunststück, gute Gespräche zu haben, wenn man das nicht bespricht, was besprochen werden muss. Ja, und das ist Kante. Das ist Trickserei. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid bearbeitetes Personal, nun mög es so sein. Um diesen letzten Gedanken noch einmal aufzugreifen, wir lesen Hebräer 1 mit Blick auf das Gottesreich, das Zepter seines Reiches ist ein Zepter der Aufrichtigkeit. Da wird nicht getrickst. Da strebt man nach Redlichkeit. Nun darf man das mit dem Salz hier auch nicht im Blick auf Anpassung deuten oder Vermischung, ja? Salz in der wässrigen Lösung, alles wird eins, alles passt sich an, alles vermischt sich. Nein, man darf nie eine Bildrede in der Heiligen Schrift gegen klare Lehraussagen der Bibel deuten. Das ist regelrecht verboten. Und was sind klare Lehraussagen im Blick auf Anpassung und Vermischung? Ich möchte nur eine Stelle lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Ein klares Schriftwort, eine klare Lehraussage, die sich gegen Anpassung und Vermischung richtet. Wir gehen einen Schritt weiter, denn die Uhr geht ja auch weiter. Wir gehen einen Schritt weiter und diese zweite Bedeutungsrichtung vom Salz her, Salz ist ein fäulnishemmender Stoff, schon lange bekannt, ist überhaupt nichts Neues, dass Salz ein Konservierungsmittel ist. Musste man schon im Altertum. Und jetzt die geistliche Bedeutung. Ihr seid das Salz der Erde. Das sagt der Herr den Jüngern. Ja, durch den Jüngerkreis und im Jüngerkreis sollen tatsächlich die klassischen Werte der biblischen Frömmigkeit konserviert werden. Also in diesem Sinn sind wir Konservative, unbedingt. Wenn es um die klassischen Werte der biblischen Frömmigkeit geht, die sollen durch uns bewahrt und geschätzt werden. Frömmigkeit, zumindest der Begriff, ist ja etwas in Verruf geraten. Aber warum? Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 5, da haben wir eine rückbezügliche Prophetie. Da werden wir in den Garten Gethsemane geführt und da betet unser Herr und dann lesen wir dort, je nach Übersetzung unterschiedlich ausgedrückt, dann lesen wir dort, dass er um seiner Frömmigkeit willen oder um seiner Gottesfurcht willen erhört worden ist. Ihr lieben Geschwister, von praktischer Frömmigkeit im Leben hängen Gebetserhörungen ab. Das müssen wir neu entdecken. Frömmigkeit, Gottesfurcht. Ihr seid das Salz der Erde. Also Menschen, die Nähe zu Jesus Christus haben, die in der Spur mit ihm sind, sie hemmen und bremsen den Fortschritt des Bösen in der Welt. Allerdings muss man sagen, Salz wirkt nur im Nahbereich, in der unmittelbaren Umgebung. So ist es auch mit Christen, die Nähe zum Herrn haben. Sie beeinflussen, sie wirken, da wo sie leben, da wo man sie kennt, da wo sie Verantwortung tragen. Dort auf die geistliche Situation im Volk Gottes in Indonesien haben wir wenig Einfluss. Da sind wir viel zu weit weg. Aber da wo wir leben, wo uns die Leute kennen, darum geht es. Ja, nun diese wachsende Gottlosigkeit in unserer Welt, der endzeitliche Frömmigkeitsverfall, der das geistliche Leben im Volk Gottes wirklich stark beeinflusst und beeinträchtigt. Das ist natürlich wahr. Und trotzdem muss man sagen, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt doch, dass es letztlich vielleicht wenige sind, die zur unüberwindbaren Bastion werden, die Wertvolles um jeden Preis bewahren, weil's der Herr wert ist, dem man folgt. Übrigens, solche Zeiten, wo das Verkehrte derart stark wurde, die gab's schon öfters. Die finden wir schon in der Bibel, schon im Alten Testament. Die Zeit, als Elia lebte, er meinte ja gar, er wäre der einzige Rechtgläubige, den's noch gibt. War natürlich verkehrt, wollte Gott nicht hören. Er stöhnt, er seufzt, sie haben deine Propheten umgebracht, sie stecken im Götzendienst und mir trachten sie nach dem Leben. Und dann sagt ihm Gott, 1. Könige 19, Vers 18, ich habe 7000 übrig gelassen, die ihre Knie dem Baal nicht gebeugt haben. Und ganz tröstlich ist dort die Anmerkung, ich werde übrig lassen. daran soll keiner zweifeln. Es wird Salz der Erde geben. Unter allen Umständen, in allen Verhältnissen. Aber nun, wie sieht's praktisch aus, Geschwister? Ihr seid das Salz der Erde, ihr wirkt fäulnishemmend, ihr bremst den Fortschritt des Bösen in der Welt. Wie sieht das praktisch aus? Ich will mal einiges antippen. Unsere Zeit ist geprägt von einer zunehmenden Leichtfertigkeit und Unberechenbarkeit. Aber Christen? Christen sollten dafür bekannt sein, dass sie zuverlässig sind, dass man sich auf ihr Wort verlassen kann, dass sie sich an Vereinbarungen halten. Dann ist man Salz der Erde. Da gehört sogar die Pünktlichkeit dazu. Da ist man Salz der Erde, wenn man solche Werte verkörpert und den Leuten zeigt. Da gibt's diesen Spruch: Seine Pflichten nicht versäumen, ist mehr als große Dinge träumen. Es gab im Volk Gottes wahrscheinlich noch nie so viel Sonderveranstaltungen wie jetzt. Aber daran wird nicht gemessen, wie viel Nähe wir zum Herrn haben. Nein, nein. Das geistliche Alltagszeugnis im normalen bürgerlichen Leben, daran wird hauptsächlich gemessen, ob wir Salz der Erde sind oder nicht. Geschwister, das sollte uns neu bewusst werden, das geistliche Alltagszeugnis im normalen bürgerlichen Leben. Da liegt der starke Auftrag für uns und für alle. Oder, ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr hemmt und bremst den Fortschritt des Bösen in der Welt. Es gibt ja auch so viel respektloses Schimpfen. Und wenn wir da doch eine gewisse Gelassenheit und Dankbarkeit dagegen halten, denn Gott ist im Regiment und führt alles wohl, auch wenn er schwere Ziele erreicht und erreichen muss. Unsere Welt ist geprägt von der Korruption. Ich sag's deutsch, von der privaten Vorteilsnahme. Man schämt sich oft nicht mehr. Christen, Menschen, die das Salz der Erde sind, können biblischen Gemeinschaftssinn an dieser Stelle dagegen halten. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 33, ich suche nicht meinen Vorteil, sondern den der vielen. Das ist Christus Gesinnung. Der war Salz der Erde. Oder Philipper 2, ja, haben vorhin gelesen aus dem Philipperbrief, aber die Verse vorher: Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern auch auf das der anderen. Das zeichnet Leute aus, die zum Salz der Erde werden. Ein letzter Bereich, den ich anreißen will. Unsere Welt ist auch ganz stark geprägt von einer sexuellen Freizügigkeit. Es muss jeder eigentlich selber wissen, was er da will, so sagt man, und was ihm gefällt und was er mag. Alles möglich. In Deutschland noch nicht. Nein, in Deutschland ist Sexualität mit Kindern immer noch ein Straftatbestand. Das muss ich einschränkend sagen an dieser Stelle. Aber alles andere muss jeder selber wissen. So ist ungefähr die gesellschaftliche Norm. Ja, und wenn dann Christen Nähe zum Herrn haben und Salz der Erde sind und da die Sicht der biblischen Disziplin dagegen halten, und danach leben. Ihr seid das Salz der Erde. Wisst ihr, gerade im Bereich der Sexualität, wisst ihr, was biblische Disziplin an dieser Stelle heißt? Das kann man auf einen Satz zusammendrängen. Entweder verheiratet oder enthaltsam. Und es gibt noch Leute, die so denken und leben. Und es gibt auch noch junge Leute, die so denken und leben. Die genau wissen, wir sind noch nicht verheiratet. Wir fahren nicht wie ein Ehepaar in Urlaub. Und wir leben nicht zusammen in einer Wohnung, solange wir nicht verheiratet sind. Es gibt noch junge Leute und hoffentlich auch bei den Senioren genug, die so denken und so handeln, um Salz der Erde zu sein. Zu den wenigen zu gehören, die Wertvolles um jeden Preis bewahren, weil's der Herr wert ist. Die dritte Bedeutungsrichtung, die sich vom Salz her ergibt, Salz ist auch ein Geschmackgeber. Salz hat Würzkraft. Naja, viele von euch kochen, die wissen's gut. Kommt wenig ran an die Speise, aber fehlen darf's auch nicht. Ja, wie könnte man das nun erklären? Salz, der Geschmackgeber. Es geht im übertragenen Sinn um den erstaunlichen Einfluss einer Minderheit in der Gesellschaft. Es geht um die würzige Wirkung einer vorzüglichen Lebensqualität. Denn gottesfürchtiges Leben, Christusnachfolge, verbindliche Christusnachfolge, ist eine vorzügliche Lebensqualität. Es ist gelingendes, gewinnendes und doch distanziertes Leben. Seid das Salz der Erde. Wenn man unter den unterschiedlichsten Bedingungen, in den unterschiedlichsten Lebenslagen, ja auch unter dem Gewicht des Lebens, Fassung, Mut und Entschlossenheit bewahrt, wird man zum Salz der Erde. Wie lesen wir in Lukas 2, Vers 52 von unserem Herrn? Und Jesus nahm zu an Gestalt, an Größe, an Gunst, an Gnade bei Gott und Menschen. Er war Salz der Erde. Er hatte Profil. Er war eine gefestigte Persönlichkeit. Paulus sagt es ähnlich in Römer 14, Vers 17. Da sagt er, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Wer in diesem dem Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Ich sag's mit meinem Satz, der ist Salz der Erde. Hat was mit persönlicher, moralischer Reife zu tun. In unserem früheren Liederbuch, Glaubenslieder 1, da stand unter der Nummer 280 ein Lied. Und da hieß es in der letzten Strophe, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Im früheren Liederbuch stand es. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Das heißt, geheiligte Menschen, die im Kontrast ein Angebot schaffen. Das heißt nicht, dass letztlich eine Minderheit eine Mehrheit überzeugt und überwindet. Ist nicht versprochen von der Schrift her. Ja, freilich, das sind schon Geheimnisse. Warum einige aufs Wort hören, sich gewinnen lassen, viele nicht? Goethe hat mal gesagt, es ist ja kein Geheimnis, dass niemand überzeugt wird, wenn er nicht will. Hat er recht. Aber warum die einen wollen und die anderen nicht, das bleibt rätselhaft. Ja, nun haben wir nur über den Satz nachgedacht, ihr seid das Salz der Erde, aber der Vers ist ja viel länger. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Jetzt wird es ernst. Salz kann kraftlos, kann nutzlos werden nach diesem Bibelvers. Also in der Übertragung des Lebens- und Glaubenszeugnis eines Menschen kann unwirksam werden und es können Versager mit Verachtung bestraft werden. Das steckt schon drin in dem Vers. Geschwister, wir bemerken meistens und sehr schnell, wenn gesellschaftliche Verantwortungsträger versagen, nicht wenn wir daneben liegen. Das geht schwer, das zu begreifen. Wir bemerken es oft sehr schnell, wenn gesellschaftliche Verantwortungsträger versagen. Wer geschichtsinteressiert ist, der wird einiges wissen. Ja, da haben Monarchen versagt, totalitäre Systeme, aber auch bürgerliche Demokratien. Man muss nur mal reinschauen ins letzte Jahrhundert und das mal von der deutschen Situation her betrachten. Dann erkennt man das wirklich, ja? Fällt uns nicht schwer. Ich erinnere mich an meinen Großvater und an meinen Großonkel. Die haben beide noch die Kaiserzeit erlebt. Ja, also die Zeit zwischen 1871 und 1914, 18 muss man sagen. Was haben die geschwärmt? Der Großonkel ungläubig und mein Großvater damals noch ungläubig. Was haben die geschwärmt von dieser Blütezeit des Deutschen Reiches? Fünf Tage Arbeitswoche, da winken die doch damals nur. Das soll jetzt eine Errungenschaft sein, das hatten wir damals längst. Na, nicht der Samstag war frei. Samstag wurde voll gearbeitet. Aber nach einem anstrengenden Sonntag blieb man montags zu Hause. Und das haben die Firmen toleriert. Da gab's keinen Streit und keine Differenzen. Dienstag früh bis Samstagabend. Ja, und das vor langer Zeit. Wir haben die geschwärmt, aber Geschwister, am Ende eine Katastrophe, Versagen, ja? Weltkrieg, Übermut, Blut, Revolution in Deutschland, der Kaiser floh nach Holland. Am Ende Versagen. Dann kam die Systemzeit, die Zeit der Weimarer Republik. In 14 Jahren 23 Regierungen, das muss ich nicht kommentieren. Für Historiker sehr interessant, ja, daran mal zu arbeiten, warum war die Weimarer Republik am Ende nicht lebensfähig? Historiker sagen, sie hätte diese Weimarer Republik im März 1933 bei der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am helllichten Tag Selbstmord begangen. Am Ende Versagen. Ja, dann kam das Dritte Reich mit dem katastrophalsten Ergebnis. Und wenn ich an die Zeit denke, die wir hier erlebt haben, zumindest die Älteren, ja, ich denke an die späten 50er, die frühen 60er Jahre, die Zeit der Zwangskollektivierungen in der Landwirtschaft, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Am Ende war keine Ernte. Versagen. Es gab 1978 schon eine systemkritische Anmerkung in der westdeutschen Presse. Da schrieb ein Mann: Die Kommunisten haben es nicht verstanden, den ungeheuren Kredit auszunützen, der ihnen mit dem Untergang Hitlers zufiel. Das ist die Tragödie der DDR. Er hatte nicht Unrecht. 8. Mai 1945, rote Fahne auf dem Reichstag. Den Kredit haben sie verspielt, den ihnen die Geschichte in die Hand gab. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wer so gotteslästerlich denkt, der muss verspielen. Ja, das Versagen, Versagen, Versagen überall. Aber Geschwister, hier geht's ja um uns. Wo haben wir versagt, wir Christen? Wo haben wir geistlichen Kredit verspielt, sodass manches kraftlos geworden ist? Da wird in 2. Timotheus 3 der Endzeitmensch, der Endzeitchrist charakterisiert. Scheinchristentum, keine Zeugniskraft. Eine Form der Gottseligkeit, aber keine Kraft mehr. Und zu dieser Truppe, die da gemeint ist, gehören wir. Und nun das Bild vom Salz. Ganz enge Grenzen, gibt's keine Hoffnung. Ja? Wenn es kraftlos geworden ist, rausschmeißen. Wird nichts mehr. Gut, Geschwister, gut, dass es ein Bildwort ist. Die Gnade Gottes hat nämlich diese engen Grenzen nicht. Und das Gesamtzeugnis der Bibel kennt diese engen Grenzen nicht. Es sind die engen Grenzen eines Bildwortes. Aus gesamtbiblischer Sicht kann es Erneuerung, kann es Erweckung geben. Ich habe bei Charles Finney Folgendes gelesen. Er war Erweckungsprediger. Und er hat gesagt, das Sündenbekenntnis, das aus einem gebeugten Herzen kommt, öffnet den Himmel neu. Richtig. Das entspricht der gesamtbiblischen Schau. Das ist wahr, was Finney gesagt hat. Das Sündenbekenntnis, das aus einem gebeugten Herzen kommt, öffnet den Himmel neu. Aber wo sind die gebeugten Herzen? Die sagen, ich habe Kredit verspielt, ich habe versagt. Wo sind die Herzen? Die werden gesucht und gebraucht, wenn es geistliche Erfrischung geben soll. Ein anderer Ausleger aus dem angelsächsischen Sprachraum hat es so ausgedrückt, wenn wir erkennen, dass wir größere Sünder sind, als wir je gedacht hatten, und dass der Herr Jesus ein größerer Erlöser ist, als wir uns je vorstellen konnten, dann geschieht Vertiefung oder auch, ich ergänze, Erneuerung. Gibt's diese Punkte in unserem Leben, wo wir erkennen oder erkannt haben, dass wir größere Sünder sind, als wir jahrzehntelang gedacht haben? Gibt es solche Stellen in unserem Leben, wo unsere Biografie so vor uns steht und wo wir das wirklich ehrlicherweise sagen müssen, Herr, viel mehr ist verkehrt gegangen, als ich je dachte. Viel eigensinniger, viel eigenwilliger, viel ungehorsamer war ich, als ich je meinte. Ich schäme mich. Ich schlage auf die eigene Brust. Und wenn man dann erlebt, ja, was der Herr sagt, auch dafür habe ich bezahlt. Auch das ist gesühnt. Aber ihr Lieben, das brauchen wir. Wenn unsere Zeugniskraft stärker werden soll, wenn wir das Wort, das hier steht, ihr seid das Salz der Erde, wenn wir das praktisch zeigen wollen, möge uns Gott schenken, diesen Zerbruch, dieses Zuschanden werden, dieses erbarmungslose Schlagen auf die eigene Brust. An diesen Wunden sterben wir nicht. Da kommt neues Leben raus. Das wird der Herr reichlich segnen.